Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir besprechen hier Kurzgeschichten der Bibel. Ich glaube, die wenigsten unter uns haben viel Ahnung vom Propheten Haggai. Da steht eine Kurzgeschichte im ersten Kapitel. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der die Botschaft des Herrn hatte an das Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Fürsten Judas, und den Geist Josuas, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Volkes, dass sie kamen und arbeiten am Hause des Herrn Zebaoth, ihres Gottes. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Meine Freunde, als ich noch ein kleiner Knabe war, als ich noch im Flügelkleide, so in der Zeit, da sangen meine Schwestern manchmal ein Herbstliedchen. Und dieses Herbstlied, das hat mich, ich war ein bisschen sentimental, bin's heute noch, das hat mich jedes Mal zu Tränen gerührt. Ich erinnere mich, wie ich einfach geheult habe dabei. Das Herbstliedchen heißt so, also ich meine, das passt ja jetzt in die Jahreszeit, nicht? Oh, wie ist es kalt geworden und so traurig, öd und leer. Raue Winde wehen von Norden und die Sonne scheint nicht mehr. Da kam ein Vers, möchte hören die Schalmeien. Was das war, wusste ich gar nicht, das war gerade das Interessante dran. Und doch möchte hören die Schalmeien und der Herden Glockenklang. Und dann heißt am Schluss, lieber Frühling, komm doch wieder, lieber Frühling. Das denken wir übrigens alle im Moment, finden Sie nicht? Lieber Frühling, komm doch bald, bring doch Blumen mit und Lieder, fülle wieder Feld und Wald oder so ähnlich. Da habe ich immer schon geheult, da habe ich den Schluss nie ganz mitgekriegt. Das spricht was zu uns in dem Moment, an so einem Herbsttag, nicht? Wie fürchten wir doch alle den Winter. Und wie ersehnen wir alle den Frühling. Seitdem ich ein Mann bin, heule ich bei dem Liedchen nicht mehr. Aber seit ich ein Mann bin, fürchte ich mehr als diesen Winter mit Schnee und Eis oder bei unseren Zonen und Breiten mit Regen und Sturm, fürchte ich mehr den geistlichen Winter. Den Winter der Herzen, wo die Gewissen schlafen, wo die größten Sünder erklären, ich tue recht und scheue niemand, wo die Herzen erstarrten im Tode irdischer Geschäfte. Ah, wie ersehne ich einen geistlichen, nicht geistigen, geistlichen Frühling, einen Frühling Gottes. Und ich meine, jetzt, wo der äußere Herbst kommt, ist es vielleicht richtig, einmal von einem geistlichen Frühling zu reden. Warum sollte Gott in dem Winter, der vor uns liegt, nicht hier im Weigelhaus oder in unserer Stadt, in unserem Volke, einen geistlichen Frühling schenken? Ich erbitte es. Was ist denn das, ein geistlicher Frühling? Jerusalem hat einen geistlichen Frühling erlebt am ersten Pfingsttage. Da heißt es, wurden 3000 Menschen hinzugetan. Hinzugetan wozu? Zu der Schar derer, die ewig gerettet sind durch das Blut Jesu Christi. Wo 3000 Menschen aufwachten, zu sich kamen, umkehrten von ihrem alten Leben, an den Sohn Gottes, den Herrn Jesus, glaubten, sie von Herzen zu ihm bekehrten. 3000 an einem Tage, sehen Sie, das war ein geistlicher Frühling. Nein. Ich sage, ich ersehne, wo jetzt nur der äußere Winter wieder kommt, einen solchen Geistesfrühling. Wir singen im Weihlaus gerne ein Lied, da heißt der erste Vers so. Wenn Gottes Winde wehen vom Thron der Herrlichkeit und durch die Lande gehen, dann ist es selige Zeit. Wenn Scharen armer Sünder entfliehen der ewigen Glut, dann jauchzen Gottes Kinder hoch auf vor gutem Mut. Das ist geistlicher Frühling. Meine Freunde, in unserem Text wird solch ein geistlicher Frühling geschildert. Ich möchte als Überschrift über diesen Text und die Predigt das schreiben. Geistlicher Frühling. Ich lese den Text noch einmal. Ich kenne ja meine Idee, dass die meisten schon vergessen haben jetzt. Da sprach Haggai, der die Botschaft des Herrn hatte an das Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Fürsten, und den Geist Josuas, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Volkes, dass sie kamen und arbeiten am Haus des Herrn, Zebaoth, ihres Gottes. Da ist geistlicher Frühling. Ich habe wieder drei Teile. Erster Teil, der Frühlingswind. Zum Frühling gehört auch ein Frühlingswind, nicht der so warm durch die Lande weht und Eis und Schnee wegtaucht. Also erstens der Frühlingswind. Meine Freunde, auch im geistlichen Frühling gibt es einen Frühlingswind. Der, gehen Sie noch ein bisschen rein da hinter der Tür, da stehen welche im Freien, lassen Sie noch rein, seid nicht so grausam. So. Lassen Sie aber die Tür offen, sonst kriegen wir keine Luft mehr. Merci. Sehen Sie, auch im geistlichen Frühling gibt es einen Frühlingswind. Und dieser Frühlingswind, der gleichsam den geistlichen Frühling bringt und ankündigt, ist die klare Verkündigung des Evangeliums von der freien Gnade Gottes in Jesus. Um ein anderes predigt, bleibt Winter. Ja, meine Freunde, das geschieht hier. Da sprach Haggai, der die Botschaft des Herrn hat an das Volk. Gott sagt Ja zu euch. Der Herr ist mit euch. Er liebt euch. Sehen Sie, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Hier wird wirklich die Geschichte einer geistlichen Erweckung, eines geistlichen Frühlings erzählt. Und ich glaube, es ist gut, wenn ich ein wenig aushole und ihm eben die Anfänge und Zusammenhänge berichte. Denn ich fürchte, dass kaum die Theologen von uns eine Ahnung haben, wann und wo der Haggai gelebt hat. Die Sache war so. Israel hatte 70 Jahre in der babylonischen Deportation gelebt. Und dann war Babylon zusammengebrochen und Israel kam zurück. Kamen zurück in ihr Land. Und dann ging's ihnen wie den Heimkehren aus Kriegsgefangenschaft. 1945. Sie fanden nur Trümmer vor. Nur Trümmer. Überwachsene Trümmer. Und dann ging's wie 1945. Dann machten sie sich verbissen an den Wiederaufbau. Und offenbar brachten sie es da erstaunlich weit. Es ist merkwürdig, wie dies unserer Zeit ähnlich ist, nicht? Sie brachten es erstaunlich weit. Der Haggai sagt, ihr wohnt bereits wieder in getäfelten Häusern. Und doch war über diesem ganzen kolossalen Aufbau und Aufschwung und Wirtschaftswunder, wo die Leute schon wieder in getäfelten Häusern wohnten, eine eigenartige Unsicherheit. Es war keiner glücklich. Der Prophet drückt das so aus. Meinen Sie nicht, das wäre gerade so eine Schilderung unserer Zeit, eine klassische Schilderung unserer Zeit. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer Geld verdient, legt es in einen löcherigen Beutel. Wer Geld spart, hat Angst vor der nächsten Inflation und Geldentwertung. Nicht? Wer Geld verdient, legt es in einen löcherigen Beutel. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Das war vor 3000 Jahren geschrieben. Ne? wie unheimlich aktuell das ist. Und nun tritt dieser Prophet Haggai. Er wirft sich diesem verbissen arbeitenden Volke gleichsam in den Weg und sagt, ihr fühlt doch, es ist etwas bei euch nicht in Ordnung. Das fühlt doch ein Blinder mit Krückstock, dass was nicht stimmt. Ich will euch sagen, was bei euch nicht stimmt. Ihr habt keine Zeit für den lebendigen Gott. Ihr leugnet ihn nicht, aber ihr habt keine Zeit für Gott. Ihr nehmt ihn nicht ernst. Da liegt der Schade. Er sagt's wörtlich so. Ihr sprecht, es ist jetzt die Zeit noch nicht da, das Herrenhaus zu bauen. Jetzt muss das mal gearbeitet werden, nicht? Oder, der Prophet drückt so aus. Jeder eilt auf sein Haus, aber das Herrenhaus liegt Wüste. Das ist nicht erstaunlich, man meint, unsere Zeit würde hier geschildert. Aber nun wird's anders als unsere Zeit. Als der Prophet so spricht, da erschrickt das Volk. Wir haben Gott nicht ernst genommen. Da erschrickt das Volk und horcht auf mehr. Es heißt, und sie fürchteten den Herrn. Nein, es heißt sogar noch anders. Sie fürchteten sich vor dem Herrn. Es wird deinem Propheten Haggai, ich muss ihn den Umkreis so ein bisschen beleuchten, unseres Textes, dieser Kurzgeschichte. Es wird da ein fantastisch interessantes Gespräch des Propheten mit den Priestern erzählt. Wissen Sie, diese Priester, die waren angesteckt vom Geist der Zeit, nicht? Die wursteln so ihren Laden, im Übrigen waren sie in ihrem Betrieb auch Manager. Und im Übrigen betrösteten sie alles Volk, wäre schon richtig, so ein tüchtiges Volk, da müsste ja nun schließlich alles gut gehen und so. Und die Leute wollten ja auch nicht anders hören. Und da wird ein Gespräch geschildert des Propheten mit den Priestern. Da sagt ihr, ihr Priester, was haltet ihr von einem Manne, der einen Toten berührt hat? Schaudernd sagen die Priester Israels, der ist unrein. Und da sagt Haggai, so spricht der Herr. So unrein ist vor mir dies ganze Volk und all ihr Tun und ihr Kultus und ihr Religiosität. Sind wir imstande, über das Wort zu hören? Das sagt der lebendige Gott heute uns. So unrein ist dieses ganze Volk vor mir und all ihr Tun. Kann ich die Ohren verstopfen, bitteschön. Aber so spricht der Herr und all ihr Tun und auch ihre ganze Christlichkeit und all ihre Opfer. Versteht ihr? So, jetzt war es anders als in unserer Zeit. Da horchte dies Volk auf und fürchtete sich vor dem Herrn. Meine Freunde, wenn Menschen anfangen, den heiligen Gott zu fürchten, das ist das erste Ahnen eines geistlichen Frühlings. Das erste Frühlingsahnen. Sie fürchteten sich vor dem Herrn. Das hat mancherlei Stufen, nicht? Von da ab, wo einer nur das dumpfe Unbehagen hat, es stimmt was nicht in meinem Leben. Wenn dieser Pastor Busch recht hätte, bin ich verratzt. Nee? Wenn der recht hat, bin ich verratzt. Von diesem Unbehagen an, bis dahin, wo ein Mensch restlos verzweifelt und sagt, mich hat Gott verworfen, meine Sünde ist größer, als dass sie mir vergeben werden könnte. Ich bin verworfen und hab's verdient. Dass die tiefste Verzweiflung, in die ein Mensch kommen kann, dass er überzeugt ist, Gott hat mich aufgegeben. Erste Ahn des Frühlings, sie fürchteten sich vor dem Herrn. Und meine Freunde, nun tritt Haggai auf. Ah, bitte passen Sie gut auf. Nun tritt Haggai auf und verkündigt Evangelium. Frohe Botschaft, Frühlingswehen. Diesem erschrockenen Leuten. Doch Herr ist mit euch. Eine ganz kurze Predigt. Er sagt Ja zu euch. Er sucht euch. Er liebt euch brennend. Und sagen sie, Es ihm zumute wie dem verlorenen Sohn. Sie kennen die Geschichte, wie er nach Hause kommt und sagt, Vater, ich habe gesündigt, ich will ein Knecht sein. Und dann schließen sich die Arme des Vaters um ihn. Er kann nur staunen. Er kann nur staunen. So fühlt dieses Volk auf einmal. Sie fürchten sich vor dem Herrn. Er hat euch lieb. Er sagt ja zu euch. Uns? Sünder? Ja! Gott will, dass allen Menschen geholfen werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Herr ist mit euch. Da stehen wir mitten im Neuen Testament. Da höre ich den Paulus sprechen, der das Wort auch gehört hat. Der Herr ist mit uns. Und da fährt er fort. Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Welcher aus seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Herrliches Evangelium, wo dieses Evangelium gepredigt wird. Sünder, du kannst selig werden. Sünder, du kannst errettet werden. Wo dieses Evangelium gepredigt und geglaubt wird, meine Freunde, da wehen die Frühlingswinde eines geistlichen Frühlings. Und nun kommt das Zweite. Geistlicher Frühling. Wir sprachen von den Frühlingswinden. Jetzt spreche ich von der Frühlingssonne. Von der Frühlingssonne. Ach ja, liebe Sonne, komm doch wieder, nicht? Wir wollten Sportfest machen heute. Liebe Sonne, komm doch wieder. Zum Frühling gehört Sonne. Zum geistlichen Frühling gehört auch Sonne. Und die Sonne des geistlichen Frühlings ist der geoffenbarte Gott. Im Alten Testament heißt er Jehova und im Neuen Testament kennen wir seinen Namen Jesus. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Es ist Winter, wo Jesus nicht ist. Da können sie heizen, so viel sie wollen, bleibt Winter. Als der Herr Jesus kam, da hat ein alter Priester einen Lobgesang gesungen. Und da nennt er den kommenden Herrn Jesus den Sonnenaufgang aus der Höhe. Sonst empfinden wir einen Sonnenausgang, der kommt aus der Tiefe. Sonnenausgang aus der anderen Dimension, würden Sie sagen. Sonnenaufgang aus der anderen Dimension. Jesus, der geoffenbarte Gott, ist die Sonne. Hier heißt jetzt im Text, als der Haggai so predigte, da erweckte doch Herr den Geist Zerubabels und des Volkes. Da erweckte doch Herr. Geistlicher Frühling, die Sonne scheint, doch Herr ist in Menschenherzen am Werke. Da erweckte der Herr. Oh, wie sehne ich mich nach solch einem geistlichen Frühling, wo man nicht mehr vergeblich predigt, wo nicht ein kirchlicher Betrieb rauschend abläuft ohne Sinn und Verstand, sondern wo der Herr selber an Herzen arbeitet, wo die Frühlingssonne aufgeht. Wie schön ist Frühlingssonnenschein. Sonst am Herbsttag denkt man mal einen Moment dran, nicht? Wie schön ist Frühlingssonnenschein. Hast du das im Geiste vor mir, da springen und tanzen die Kinder und die Opas sitzen in Anlagen und haben zum ersten Mal wieder kein Ischias, nicht? Und die Mädchen und Frauen tragen so fröhliche Kleider wie Siegesfahnen über den Winter. Und selbst der schlimmste Pessimist, und es gibt viele von der Sorte, hat ein leises Lächeln auf seinen säuerlichen Zügen. Wie schön ist so ein Frühlingssonnenschein. Und meine Freunde, wie viel schöner, wie unendlich viel schöner ist doch ein geistliche Frühlingssonne, wenn Jesus offenbar wird und am Berg ist. Der Mann von Golgatha mit den Nägelmalen, der Auferstandene, wenn der offenbar wird und am Berg ist. Sieh mal, sagen die Sorgenbeladenen, die keinen Weg wissen, sieh mal, sagen sie, die Sonne scheint in unsere Dunkelheit, ein Heiland, der mich liebe, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Sieh mal, sagen die Leute, die Furcht haben, heute haben ja, sagt jeder Philosoph, alle Furcht. Sieh mal, sagen die Furchtbeladenen, die Sonne scheint, ein Heiland mitten der dunklen Furcht, ein Heiland, der sogar den Tod besiegt hat. Ein Heiland, sagen alle, die erweckt sind, die Sonne scheint, und wie haben wir die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Und wie haben wir uns an ihm versündigt, und wie haben wir alle, Jesus gekreuzigt. Und sieh mal die Sonne, er ist uns doch gnädig. Der Herr ist mit uns. Er sagt ja zu uns. Es quillt für mich sein teures Blut. Das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut. Denn Jesus starb für mich und lebt jetzt. Sieh mal die Sonne. Ich muss Sie noch auf eine ganz merkwürdige Sache in unserem Text hinweisen. Ist Ihnen das aufgefallen? Ich bitte jetzt alle gut zuzuhören. Der Herr erweckte den Geist Zerubabels des Fürsten und den Geist des Hohen Priesters und den Geist des Volkes. Ich hätte gesagt, das Herz oder das Gewissen. Hier steht den Geist. Das scheint mir ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Wir meinen immer, wenn ich glauben will, das Evangelium, dann muss ich meinen Geist in eine Kiste verpacken. Glauben, da meint man, das heißt, alles, was man weiß, wegtun, scheuklappen. Die Kirche hat gesagt, jetzt wird's geglaubt und gefressen. Ich glaube nicht, dass die katholische Kirche weithin diesen Glaubensbegriff verbreitet. Glauben heißt, ja sagen zu dem, was die Kirche sagt. Und wenn's unerhört ist, wieder Maria Himmelfahrt. Meine Freunde, das ist nicht biblisch. Mir sagte mal neulich ein Mann, wenn ich glauben wollte, was in der Bibel steht, muss ich meinen Vernunft, Geist und Verstand in der Garderobe abgeben. Dies ist ein fundamentaler Irrtum. Im Gegenteil, der unerleuchte Weltmensch ist dumm. Er hat einen schlafenden Geist. Sein Geist betäubt von der Wichtigkeit irdischer Dinge. Ich habe mal auf einer Bühne eines Theaters reden müssen, wenn man da vorne steht und hat vor sich die Lampen, die die Bühne beleuchten, dieses Rampenlicht, dann sieht man einfach die Leute nicht mehr. So geblendet ist man. Man ist völlig geblendet. Und der natürliche, unerweckte Mensch ist durch die Wichtigkeit der natürlichen Dinge, durchs Rampenlicht des Vordergründigen, so geblendet, dass er die Wirklichkeit gar nicht sieht. Dass er gar nicht sieht. Ein unerweckter Mensch ist so töricht, dass er nicht begreift. Die wichtigste Frage im Leben wäre doch die, dass ich mit dem Herrn aller Herren erstmal Frieden bekomme. Ja? Der unerweckte Mensch ist so töricht, dass er nicht mal merkt, wie unglücklich er im Grund seines Herzens ist. Der unerweckte Mensch ist so blind, dass er seine schreienden Sünden gut nennt. Der unerweckte Mensch ist so ein Narr, dass er einfach nicht fragt, was kommt nach dem Tode. Was ihm die Frage sehr brennend ist. Nein, lieben Freunde, wenn ein Mensch erweckt ist, gibt er nicht seinen Verstand in der Garderobe ab, sondern dann wird sein Verstand erweckt. Und der Herr erweckte den Geist des Zerubabel und erweckte den Geist des Volkes. Auf einmal kommen sie zu sich, das Rampenlicht ist abgedreht und sie sehen die Wirklichkeit. Und sie sehen das helle Licht des Evangeliums im Angesicht Jesu Christi. So drückt es Paulus einmal aus. Sie kommen zu sich und merken, welch einen unerhörten Winterschlaf habe ich in meinem Geiste gehabt. Jetzt wird es Zeit, aufzustehen und aufzuwachen. So, noch ein drittes. Frühling, geistlicher Frühling. Wir hörten vom Frühlingswind, vom Frühlingssonne. Jetzt muss ich noch eben von den Frühlingsblumen sprechen. Von den Frühlingsblumen. Meine Freunde, wenn es Frühling wird, dann kommen auch die Frühlingsblumen heraus. Schön so Primeln und Anemonen. Es gibt auch geistliche Anemonen. An geistliche Primeln. Da erweckte doch Herr den Geist des Volkes, dass sie kamen und arbeiten am Haus des Herrn. Meine Freunde, ihr wisst, der Herr wohnt nicht in Tempeln mit Menschenhänden gemacht. Ich werde immer nervös, wenn Leute eine Kirche ein Gotteshaus nennen. Der Herr wohnt nicht in Tempeln von Menschenhänden gemacht. Aber die Leute bauten den Tempel, das sollte heißen, wir hatten ihn verachtet. Jetzt soll er unter uns Raum bekommen. Raum für Jesus. Meine Freunde, ist vielleicht ein Mensch heute Morgen hier und sagt, jetzt bin ich mein bisheriges Leben in eigene Regie gefahren und gelaufen. Und es war danach. Ich bin's leid. Jetzt muss der geoffenbarte Gott, Jesus, in meinem Leben Raum bekommen. Von morgen früh ab wird gebetet und die Bibel gelesen. Und jetzt werde ich ihn ernst nehmen, seinen Wegen wandeln. Raum für Jesus. Raum für Jesus. Vielleicht ist ein Familienvater hier, der geht nach Hause und sagt, wie war das eigentlich bei uns in unserer Wohnung? Wir hatten keinen Raum für Gott. Da war Zank und Streit und kleinkariertes Wesen. Von heute ab muss Raum gemacht werden für Jesus in unserer Familie. Raum machen für Jesus, gibt so ein schönes Gebet. Sie bauten am Tempel des Herrn. Nimm ganz, o Gott, zum Tempel ein, mein Herz hier in der Zeit. Und lass es deine Wohnung sein alle Ewigkeit. Raum für Jesus, nicht? Ich möchte zum Schluss eben das sagen. Die bauten am Tempel. Wir hören im Neuen Testament, dass der Tempel des Herrn die Gemeinde ist. Die lebendige, glaubende Gemeinde. Die bauten mit, nicht der Hohepriester allein. Meine Freunde, wenn geistlicher Frühling ist, dann ist Schluss mit Pastorenkirche. Immer wieder kriege ich erzählt, bei uns alle so tot, der Pastor und so. Die sagten nicht, wann kommt der Maurer Polier. Die stiegen auf die Mauern als Maurer und arbeiteten. Auf, lasst uns Zion bauen mit fröhlichem Vertrauen, die schöne Gottesstadt.